Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Ich glaube, dass viele Österreicherinnen und Österreicher erwarten, dass hier endlich Reformen gemacht werden und die Hoffnung, dass diese Reformbereitschaft, wenn sie umgesetzt wird, dann auch belohnt wird. Dass viele Leute sagen, ja, das tut vielleicht weh, aber es war notwendig. Und vielleicht sollte man die Österreicherinnen und Österreicher auch so einschätzen, dass, wenn man ihnen das ausreichend erklärt, warum gewisse Dinge passieren, dass sie es am Ende des Tages auch verstehen werden und sagen, ja, es ist nicht angenehm, aber es war richtig, es war wichtig, dass wir das gemacht haben. Diese Hoffnung habe ich am Ende des Tages.
Der Wirtschaftsstandort Österreich befindet sich in der Dauerkrise mit schwerwiegenden Folgen für die heimische Wettbewerbsfähigkeit. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Beratungsunternehmens Deloitte. Das Fazit der Studienautoren? Um Wohlstand und Sicherheit nicht weiter zu gefährden, braucht es neben kurzfristigen Abfederungsmaßnahmen vor allem tiefgreifende und einschneidende Reformen. Im Pressetonstudio erzählen Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich, und Herbert Kovar, Managing Partner Tax & Legal von Deloitte Österreich, von den hausgemachten Ursachen der heimischen Wirtschaftsmisere und bringen konkrete Beispiele, mit welchen Maßnahmen der Standort wieder gestärkt werden könnte. Im Fokus stehen die Themenfelder Bürokratie, Arbeitsmarkt, Steuern und Abgaben. Das Interview führt Christian Lenobel.
Österreichs Wirtschaft fällt im internationalen Vergleich seit Jahren zurück. Die Wettbewerbsfähigkeit schwindet. Experten sprechen hier von einem Sinkflug des heimischen Wirtschaftsstandortes und warnen vor den Folgen einer zunehmenden Brüchigkeit jenes Fundaments, auf dem Wohlstand, Versorgung und Sicherheit in Österreich ruhen. Was sind die zentralen Ursachen für diese Entwicklung und was muss sich sowohl kurz- als auch langfristig ändern, um diesem Verfall entgegenzuwirken? Diese beiden Fragenkomplexe wollen wir im heutigen Podcast so detailliert, konkret und vor allem lösungsorientiert wie möglich beleuchten. Ich darf dazu im Pressetonstudio herzlichst begrüßen Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich, und Herbert Kovar, Managing Partner im Bereich Tax and Legal bei Deloitte Österreich. Herr Breit, Herr Kovar, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag und danke für die Einladung.
Dankeschön.
Im Rahmen der aktuellen Deloitte Radia 2026-Studie wurde die internationale Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Wirtschaftsstandortes untersucht. Und da heißt es sinngemäß, dass sich dieser in der Dauerkrise befindet. Gab es die Überschrift, die Rede ist von einem Krisenmodus als Normalzustand. Wie kommen Sie zu diesem Befund und an welchen Zahlen und Zeichen lässt sich das festmachen?
Wir haben uns die letzten sechs Jahre der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes angesehen und man muss hier mal festhalten, dass die letzten 5-6 Jahre geprägt waren eigentlich von Dauerkrisen. Das hat begonnen 2020 mit der Corona-Krise, ist dann übergegangen im Jahr 2022, Ukraine, Einmarsch Russlands in die Ukraine, 2025 zunächst der Handelskonflikt mit den USA, Zollkrieg gewissermaßen und jetzt natürlich noch schlimmer Nahostkonflikt. Und Irankrieg. Also man sieht, die geopolitischen Verwerfungen haben natürlich einen immensen Einfluss einerseits auf die Weltwirtschaft, aber andererseits natürlich auch auf den Wirtschaftsstandort Österreich. So kann man sagen, dass hier die Krise eigentlich das neue Normal geworden ist. Wir müssen lernen, mit diesen Verwerfungen umzugehen. Und je nachdem, wie gut es einem Land hier gelingt, hier gegenzusteuern, wie gut es der Regierung eines Landes gelingt, hier gegenzusteuern, so stellt sich auch die Situation am jeweiligen Standort dar für die Wirtschaftstreibenden. Und das war der Gegenstand unserer Analyse. Wir haben uns das angesehen, einerseits hier im komparativen Vergleich aus einer Außenbetrachtung, internationale Rankings, wie schneidet hier Österreich ab, also wenn man so will, eine objektivierte Außenbetrachtung. Und andererseits haben wir 600 Führungskräfte in Österreich aktuell befragt, wie sie die Stimmungslage Wirtschaftsstandort Österreich einschätzen, insbesondere auch unter Berücksichtigung jetzt aktuell des Irankrieges, welche Auswirkungen sie erwarten und was das für den Wirtschaftsstandort Österreich bedeutet.
Sie haben schon angesprochen, dass wir uns in einem Dauerzustand von abfolgenden Krisen befinden und die aktuellste ist der Irankrieg. Herr Kovar, da möchte ich Sie fragen, ist das eine weitere Zuspitzung einer Situation, die in den letzten Jahren, spätestens seit Corona, schon wirtschaftlich als problematisch erlebt wird? Konkret, wovor muss sich Österreich und die österreichische Wirtschaft fürchten bei dem, was im Moment passiert?
Es ist natürlich eine weitere Zuspitzung, aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, alle diese Krisen dürfen nicht als Ausrede dafür gelten, dass wir ein strukturelles Problem haben. Also auch ohne all diesen Krisen ist es ja so, dass sich die Weltwirtschaft maßgeblich verändert, disruptiv verändert. Das heißt, sehr viele traditionelle Geschäftsmodelle gehen zugrunde und es müssen neue kommen. Und was jetzt wichtig ist oder wichtig wäre, es gibt drei Säulen, auf denen ein guter Standort beruht. Das ist Talente, Unternehmertum und Kapital. Und ich muss einen Standort so gestalten, dass ich genau diese Ressourcen anziehe. Ich brauche Top-Talente aus Österreich, aber auch aus der ganzen Welt. Ich brauche Unternehmer aus Österreich, aber auch aus dem Ausland. Und ich brauche Kapital aus Österreich und aus dem Ausland. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, auch wenn diese Krisen schmerzhaft sind, die legen den Finger auf die Wunde und wir sehen, dass wir hier in den Strukturen Nachholbedarf haben.
Den Nachholbedarf und vor allem, was ist sozusagen hausgemacht in Österreich und was ist den Rahmenbedingungen geschuldet, darauf werden wir heute noch genau eingehen. Aber der Fairness halber, also die Krise als Normalzustand ist ja kein rein österreichisches Phänomen. Das betrifft ja aufgrund der geopolitischen Verwerfungen die ganze Welt. Ist es fair, Österreich hier speziell hervorzuheben mit Problemen in der Wirtschaft? Also wenn wir zu unserem großen Nachbarn nach Deutschland schauen oder auch in andere Länder in Europa, alle kämpfen mit den gleichen Strukturproblemen, mit der gleichen Reformunwilligkeit. Oder wo sehen Sie die Spezifika, die Österreich betreffen?
Naja, natürlich sind alle Länder davon betroffen. Die Frage ist nur, wie das jeweilige Land damit umgeht. Und wenn man sich zum Beispiel das IMD-Ranking, das die internationale Wettbewerbsfähigkeit eines Standortes anhand verschiedener Kriterien misst, ansieht, so sind wir in den letzten 5-6 Jahren hier massiv abgestürzt, um fast 10 Plätze. Wir sind mittlerweile nur noch auf Rang 26, wir waren schon auf 15 oder 16. Und man sieht, dass andere Länder es deutlich besser machen. Man sieht das anhand von makroökonomischen Faktoren, wie das Wachstum des BIPs, man sieht das an der Inflation, man sieht das am Budgetdefizit. Und das Interessante ist an dieser Studie, dass eben nicht die großen Länder vorne sind in diesem Ranking, sondern eben genau die kleinen Länder, die vergleichbaren Länder, wenn man so will, die Schnellboote, die da wirklich rasch reagieren können. Das sind Länder wie die Schweiz, das sind Länder wie Dänemark, Schweden, die Niederlande, die hier permanent deutlichst vor uns sind. Und das sieht man dann natürlich, das schlägt sich nieder im Wirtschaftswachstum, das schlägt sich nieder. Österreich hat fast die doppelte Inflationsrate gehabt wie Dänemark beispielsweise oder die Schweiz. Und das hat natürlich seine Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit eines Standortes. Stichwort beispielsweise Lohnkosten, nicht? Also die Lohnkosten sind beispielsweise in Österreich in den letzten 5 Jahren um fast 34% gestiegen, im EU-Durchschnitt um 24%. Dass das natürlich ein enormer Wettbewerbsnachteil für die österreichische Industrie und überhaupt für die österreichischen Unternehmen ist, ist natürlich völlig klar und das sieht man natürlich auch in der Statistik.
Sie haben das IMD-Ranking angesprochen, das ist von der renommierten Lausanner Wirtschaftshochschule.
Genau.
Da wurden 69 Volkswirtschaften verglichen und Österreich ist, wie gesagt, da euphemistisch gesagt, im Mittelfeld, im Guten. Oder ja. Ich erkenne, wir sind ja nicht vor Kameras, ich erkenne an Ihrem Kopfschütteln, dass es eher ein schlechtes Mittelfeld ist.
Wir könnten wesentlich besser
sein. Also Platz 64 von 69 ist wohl nicht mehr das Mittelfeld, sondern eher
26, oder?
64, nicht?
Bei den Steuern.
Bei den Steuern.
In der Gesamtbetrachtung. Ist
64 von 69.
Ja.
Und Sie haben richtig gesagt, was ist hausgemacht und was ist ein Problem, das auch andere Länder haben. Jetzt kann man sagen, okay, das Energieproblem, das haben alle Länder auf der Welt, vor allem mit diesen jüngsten Krisen. Aber es gibt zwei wirklich hausgemachte Probleme. Und das ist auf der einen Seite überbordende Bürokratie und das ist auf der anderen Seite eine unglaubliche Abgabenlast. Und das zeigt dieses Ranking Nummer 64 von 69, ja, der Länder, die die höchsten Abgabenquoten haben. Und wir sehen dann auch im Vergleich, auch in Europa, diese angesprochenen kleinen Länder, die erfolgreich sind, die haben viel geringere Abgabenquoten. Und man muss sich das so vorstellen. Ich brauche ja auch eine erträgliche Abgabenquote, Kapital anzulocken an den Standort, aber genauso auch die Talente. Schauen wir zurück die letzten Jahrzehnte. Wir haben ja sehr gezehrt von den Talentreserven von Zentral- und Mitteleuropa. Aber es ist so, dass auch aus diesen Räumen die Leute gar nicht mehr an Österreich denken, sondern in andere Länder gehen. Das heißt, wir verspielen einmal den Anreiz für die Talente. Wir verspielen natürlich mit Ankündigung von weiteren Steuern die Unternehmer, die guten Unternehmer, die neue Geschäftsmodelle aus dem Boden stampfen sollten, dass die nach Österreich kommen und wir verscheuchen das Kapital. Und am Ende des Tages müssen wir uns hier besser aufstellen, denn zuerst muss die Torte am Tisch stehen und dann kann sie verteilt werden. Aber wenn die Torte nicht am Tisch steht, hat niemand was davon.
Sie haben die Abgabenquote angesprochen, 43% des BIP, das ist der unrühmliche vierte Platz. Also wenn man es sozusagen genau. Von der anderen Seite her sieht, genau. So weit vorne will da keiner sein, glaube ich. Werden auf die ganz besonderen Ursachen, Sie haben die Bürokratie schon angesprochen, Steuern und Abgaben vielleicht noch im Detail eingehen danach. Ich wollte Sie noch mit einer anderen Zahl konfrontieren, und zwar laut dem Kreditschutzverband ist es ganz interessant, die Zahl der Insolvenzen sich anzuschauen, die vielleicht auch ein Indikator ist in dieser Richtung, wie es mit unserer Volkswirtschaft steht. Und die haben sich seit 2021 verdoppelt, also in diesen letzten Krisen in Österreich. Und ein interessanter Vergleich wurde da angestellt. Und zwar 2021 kamen auf 15 Neugründungen eine Privatinsolvenz. Inzwischen sind es bei 6 Gründungen eine Privatinsolvenz. Also das Verhältnis hat sich auch geändert. Wie interpretieren Sie solche Zahlen? Also geht das in die Richtung, die Sie ja auch aus dem Deloitte-Radar sozusagen erhoben haben?
Naja, es zeigt ganz klar, aufgrund des weltwirtschaftlichen Wandels gibt es einfach sehr viele Geschäftsmodelle traditioneller Natur, die zu einem Ende kommen. Und deshalb wird es diese Insolvenzen geben. Aber wichtig ist es, dass wir in der Lage sind, durch Neugründungen und durch das Anlocken von existenten Firmen in der Welt an den Standort Österreich das zu kompensieren. Nicht? Und das schafft man nur, wenn man die drei angesprochenen Säulen, Talente, Unternehmer und Kapital eben auch anlocken kann.
Vor allem, es wäre ja ein hervorragender Zeitpunkt, im Moment zum Beispiel Talente aus den USA anzulocken. Ich glaube, dort wollen eh nicht so viele bleiben, oder?
Absolut, es wird ja auch teilweise versucht. Aber ja,
in der Wissenschaft?
In der Wissenschaft insbesondere, da gibt es ja auch schon gewisse Erfolge natürlich. Aber es ist natürlich wichtig, gerade für diese insbesondere im hohen Ausbildungsniveau sich befindlichen Führungskräfte, dass die natürlich auch die Rahmenbedingungen finden. Nicht? Auf der einen Seite in der Wissenschaft, das sind jetzt hier bessere Bedingungen teilweise wie in den USA. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, auch die müssen von irgendwas leben natürlich. Nicht? Und wenn hier natürlich die steuerlichen Rahmenbedingungen uninteressant sind, dann kommen die nicht nach Österreich. Die Einkommensteuerbelastung hier in Österreich ist natürlich sehr, sehr hoch und beginnt eigentlich schon relativ bei, sagen wir, mittelhohen Einkommen, wo hier Steuersätze 50, Spitzensteuersatz sogar 55% hier in Österreich vorhanden sind. Das sind natürlich Themen, die halt viele auch abschrecken. Die sagen, ja, es sind zwar grundsätzlich die Rahmenbedingungen vielleicht stabiler und einschätzbarer wie derzeit in den USA und auch die Freiheit der Wissenschaft ist vielleicht hier besser gegeben, aber wenn die ökonomischen Rahmenbedingungen nicht passen, kommen sie trotzdem nicht. Und das ist natürlich die große Gefahr, die wir sehen.
Herr Kohrer?
Ich darf vielleicht zu diesem Thema ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn Unternehmen an uns Berater herantreten, wir versuchen ja immer, den Standort Österreich zu promoten, dann sagen sie, ja, wir machen einen Vergleich zwischen verschiedenen Ländern. Und da gibt es dann natürlich schon Dinge wie zum Beispiel Forschungsprämie, Forschungsförderung, die hier gut ist, und Lebensqualität. Und dann kommen wir genau zu diesem Punkt. Die Entscheidenden in diesem Unternehmen, die dann auch vor Ort sein müssen und hier ihr Geld verdienen, die lassen sich dann die Einkommensteuertabelle geben und die schauen dann ins Internet und da steht 55%. Dass dann irgendwo ein Sternerl ist und in der Fußnote, dass das erst über 500.000, das liest niemand mehr. Sondern die Entscheidung ist dann, Österreich ist nicht einmal mehr in der engeren Wahl aufgrund dieser 55%.
Und das heißt, das ist nicht mal ein faktisches Problem, sondern auch ein Kommunikationsproblem?
Das ist auch ein Kommunikationsproblem. Denn wenn ich sozusagen hier einen progressiven Tarif habe, ja, dann ist in allen möglichen Internet-Tabellen, die dort aufgeschlagen werden, in den USA, in Singapur, in China vielleicht, leuchten einmal die 55% heraus. Und wir sind natürlich weltweit eine Gesellschaft geworden der Verkürzung. Das heißt, Fußnoten werden nicht mehr gelesen. Man merkt sich nur noch die 55% und der Standort Österreich ist schon nicht mehr im Talon für die Auswahl.
Man sieht es ja, glaube ich, auch sehr deutlich hier, wenn man ansieht, wie viele Unternehmenszentralen nicht in Österreich angesiedelt werden, respektive abgewandert sind, zum Beispiel nach Bratislava und in andere Länder, die hier ganz andere Steuersätze haben, die hier auch eine andere Einkommensbesteuerung haben. Weil gerade für Führungskräfte, und das sind natürlich diejenigen, die auch die Entscheidung treffen, wo dann ein Headquarter, ein Standort residiert, dass für die das natürlich abschreckend ist. Und da ist natürlich auch denen das Hemd näher wie der Rock. Die sagen, wir gehen lieber dorthin, wo wir selber auch eine günstigere Steuerbelastung haben, wo das Unternehmen eine günstigere Steuerbelastung hat, wo wir auch noch ausreichend Arbeitskräfte zu vernünftigen Konditionen befinden. Und wenn man anschaut, zum Beispiel Automotive-Industrie, Slowakei, Ungarn etc., wie viele Unternehmen dort abgewandert sind und auch Produktionen von Österreich dorthin verlagert werden, das führt natürlich alles zu einer Ausdünnung des Wirtschaftsstandards Österreich.
Also zum Stichwort Abwanderung auch eine Zahl. Jedes, laut aktueller Studie, denkt jedes sechste Unternehmen in Österreich darüber nach, zumindest einzelne Geschäftsbereiche ins Ausland zu verlagern. Also das unterstreicht das, was Sie gesagt haben. Jetzt habe ich in der Anmoderation versprochen, dass wir lösungsorientiert hier diskutieren und nicht nur Sudan auf gut Österreichisch. Gehen wir auf die einzelnen Punkte ein. Wir haben die Bürokratie erwähnt, Bürokratie-Dschungel, überbordende Verwaltung, das ist bekannt. Jetzt der lösungsorientierte Ansatz, was ist zu tun, Herr Kova?
Ja, also gerade wenn wir uns diese Abgabenquote ansehen, springt natürlich das Thema Lohnnebenkosten hervor. Jetzt hat die Regierung diesbezüglich einen Schritt gesetzt. Aber das ist natürlich ein sehr homöopathischer Schritt, ein Prozentpunkt. Denn immer wenn man eine steuerliche Maßnahme macht, es soll ja einen Lenkungseffekt haben. Ja, und es soll ja dazu führen, dass mehr Arbeitskräfte und mehr Arbeitskräftemöglichkeiten entstehen, dass mehr Betriebsansiedelungen da sind. Und da muss man dann schon signifikanter die Sache angehen. Also mindestens 3%, 3 Prozentpunkte. Ja, das muss natürlich gegenfinanziert werden, aber ich glaube, dass das auch positiv ist, weil man sich dann an einer wirklich ehrlichen Bürokratie- und Föderalismusreform nicht vorbeidrücken kann. Ja? Also das ist ganz wichtig und das muss man dann schon so angehen, dass man jeden Verwaltungsprozess muss man unter die Lupe nehmen und muss sehen, wie man das effizienter gestalten kann. Und die Möglichkeiten der Gegenfinanzierung liegen ja in vielen Fällen hier an der Hand. Denken wir an die Babyboomer, die jetzt in der Verwaltung in Pension gehen. Wir finden gar nicht die Leute, die das ergänzen sollen. Wir sehen sogar in der Wirtschaft, dass hier öffentliche Stellen mit uns in Konkurrenz treten und durch sehr, sehr gute Bedingungen versuchen, uns die Leute abzuwerben. Aber es gibt ja Digitalisierung, die Welt ist ja im Wandel. Das heißt, es wäre hier ein sehr, sehr großes Einsparungspotenzial. Zeigt aber wieder, man muss schon hier mit drastischen Maßnahmen der Entlastung kommen, damit auch die Notwendigkeit da ist, wirklich diese Entschlackung der Bürokratie und des Föderalismus anzugehen. Das ist die ganz, ganz wichtige Aufgabe und ich glaube, wir haben ja gute Bedingungen. Wir haben eine sehr breite Koalition, wo wir verschiedenste Gesellschaftsschichten vertreten haben. Also ich sage, wann dann, wenn nicht jetzt?
Da vielleicht noch einhaken. Bitte. Also wenn jetzt beispielsweise nur jede zehnte Stelle in der Verwaltung nicht nachbesetzt wird, die frei wird, ja, dann sprechen wir von ungefähr 30.000 bis 40.000 Beamten oder Verwaltungsbediensteten, die hier eingespart werden können. Das würde zu einer Einsparung von rund 2 bis 3 Milliarden Euro pro Jahr führen. Und durch die Maßnahmen wie Digitalisierung, AI, Verschlankung der Prozesse, aber überhaupt insbesondere durch eine Föderalismusreform, glaube ich, ist das ohne größere Probleme verkraftbar. Und so kann man diese Gegenfinanzierungen und Entlastungen hier auch tatsächlich ökonomisch darstellen. Es ist immer leicht zu sagen, wir Steuern senken und so weiter und wir wollen das haben. Natürlich muss es gegenfinanziert werden, aber ich glaube, dass es genug Möglichkeiten gibt. Wenn man hier die Doppel-, Drei- und Vierfachgleisigkeiten sich ansieht, sei es jetzt in der Sozialversicherung, sei es jetzt hier insbesondere im Gesundheitswesen, wo wir haben hier in Österreich, wir haben eine Bundesregierung, wir haben 9 Landesregierungen, wir haben 2000 Gemeindeverwaltungen. All das kann man hier sicherlich straffen, zusammenlegen. Es gibt erste Schritte, Zusammenlegung von Gemeinden beispielsweise etc. Aber ist es wirklich notwendig, dass wir 9 Landesregierungen mit entsprechenden Kompetenzen haben, die dann zu einem Kompetenzwirrwarr führen, die zu langen Verwaltungsverfahren führen für Genehmigungen etc.? Hier kann man, glaube ich, signifikant einsparen, ohne dass man an Qualität verliert. Bestes Beispiel ist immer, Bayern kommt mit einer Regierung aus und ist genauso groß und wirtschaftlich potenter wie Österreich.
Ja, da wird sich der bayerische Ministerpräsident freuen, der ist ja sehr, sehr gerne positiv dargestellt. Belastung des Faktors Arbeit, wir haben es schon angesprochen, Lohnnebenkosten, auch vielleicht in eine interessante Zahl gegossen. Von 1 Euro Arbeitskosten landen in Österreich nur knapp über 50 Cent beim Arbeitnehmer. 47 Cent gehen als Steuern und Abgaben woanders hin. Das haben Sie schon angesprochen, diese hohe Abgabenquote. Nochmal zum Lösungspunkt sozusagen. Erstens, woran scheitert es denn? Das wird ja auch den wirtschaftlich gebrieften Herren in der Politik bekannt sein, dass das ein Problem ist. Die Industrie und die Wirtschaftsunternehmer kommen ja zu Ihnen, um das ständig zu monieren. Woran scheitert es, Herr Kowal?
Naja, man sagt ja, man hätte ein Budgetproblem. Ja. Und man glaubt, dass man das Budgetproblem dadurch löst, dass man eigentlich nur homöopathisch ein bisschen eine Entlastung macht, wie 1%, und dann gleich im Gegenzug bei der Körperschaftssteuer wieder den Satz anhebt, beziehungsweise auch andere Maßnahmen, die das gegenfinanzieren. Aber die Gegenfinanzierung darf nicht in einem Umschichten der Abgabenbelastung sein, aber es bleibt die Abgabenbelastung immer gleich, sondern, und da kommen wir wieder zum Wirtschaftsstandort zurück, damit wir mehr Wirtschaftsimpulse nach Österreich bekommen und damit am Ende mehr Steuerzahlungen in Absolutbeträgen, müssen wir insgesamt runter mit der Abgabenbelastung. Und wir müssen uns einfach die Arbeit machen, auch wenn man das nicht gerne macht, weil das natürlich gewisse Partikularinteressen betrifft. Man muss einfach in diese Übung, ja, das auf den Prüfstand stellen von bürokratischen Abläufen und Föderalismus einsteigen. Wirklich ernsthaft einsteigen in jeden Prozess und dort versuchen, die Möglichkeiten und die Potenziale abzuernten, die für so eine Abgabenentlastung notwendig sind. Und das bedeutet aber am Ende, dann kommt natürlich der Wirtschaftsimpuls und dann kriege ich am Ende auch mehr Steuern insgesamt und damit kann ich mein Budget sanieren.
Das wäre ja auch im Interesse aller Beteiligten, aber es passiert nicht. Und jetzt ist Österreich auch nicht das einzige Land, in dem es nicht passiert. Also wenn wir von Strukturreformen sprechen, die von der Bevölkerung dringend eingefordert werden, aber nicht geschehen, dann blicken wir in den Norden nach Deutschland. Dort ist das ein zentrales Thema.
Ich glaube,
wie würden Sie es denn gerne angehen? Sie werden ja mit Politikern ständig im Kontakt sein auch. Sie werden Ihre Wünsche vorbringen. Was hören Sie denn von der anderen Seite? Kein Geld?
Wir haben, naja, das ist eben die Frage, wo rinnt uns quasi das Geld zwischen den Fingern hinaus oder respektive ist man hier wirklich bereit, auch in der Politik Maßnahmen zu setzen, die vielleicht auch dem einen oder anderen, auch der Kernklientel, wehtun.
Und genau um das geht es.
Sind wir genau bei diesem Thema. Nehmen Sie beispielsweise das Thema Pensionsreform her. Natürlich, niemand will länger arbeiten. Jeder spricht von Reformen, aber in dem Moment, wo sie einem selber betreffen, dann bitte woanders. Und das ist genau das Thema. Ich meine, die Lebenserwartung steigt, das ist demografisch ein No-Brainer, ständig an. Das Pensionsalter hinkt hinten nach. Also eine automatische Anpassung in bestimmten Zeitabständen des tatsächlichen und gesetzlichen Pensionsalters an die Lebenserwartung, das ist etwas, was einfach notwendig sein wird. Last but not least, im Moment geht das alles zulasten der nächsten Generation, unserer Kinder und unserer Enkelkinder. Und wir geben jedes Jahr, Stichwort Budgetdefizit, deutlich mehr aus, als wir tatsächlich einnehmen. Und das seit vielen, vielen Jahren. Wenn man andere Länder anschaut, wie zum Beispiel Dänemark, wie die Schweiz etc., die immer in regelmäßigen Abständen Budgetüberschüsse haben, dann vielleicht wieder mal ins Minus gehen, dann gibt es auch Spielraum, um in Krisen gegensteuern zu können. Wenn man immer mehr ausgibt, dann wird das einfach nicht da sein. Und nur durch Strukturreformen, also Föderalismus, Bürokratieabbau, schlankere Verwaltung, Pensionsreform, also wirklich durch die großen Themen, kann man hier diesen Spielraum auch wieder schaffen, dass hier Geld vorhanden ist, letztendlich für die nächste Generation, aber Geld auch, um die Wirtschaft anzukurbeln und diese Maßnahmen zu setzen und zu finanzieren.
Mit der Pensionsreform haben Sie ja etwas angesprochen. Da ist auch wiederum interessant, einen Blick über die Grenzen zu werfen. Ein großes Land in Europa, nämlich Frankreich, das da probiert hat, Macron, der gesagt hat, so, wir machen das jetzt, wie es eigentlich vernünftig wäre, der ist ja dramatisch, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, gescheitert am Protest der Bevölkerung. Das heißt, es scheint nicht so einfach zu sein, diese Partikularinteressen zu umgehen.
Absolut. Es ist natürlich das Thema, dass hier viele politische Parteien verständlicherweise auf ihre Wähler, ihre Kernwähler schielen. Und da ist es natürlich so, dass es hier wirkliche Reformen, die wehtun, möglicherweise, das ist das heiße Eisen, das niemand angreifen möchte, nicht? Und deswegen passiert das genauso wie jetzt bei der Budgetkonsolidierung, dass das zum Teil ein Flickwerk ist, zum Teil im Kreis das Geld geschickt wird, Kollege Kobartz bereits erklärt, nicht, dass man auf der einen Seite die Lohnnebenkosten 1% senkt, auf der anderen Seite gleichzeitig wieder die Körperschaftssteuer erhöht. Das ist nicht ein wirklicher Impuls, ja. Das ist Flickwerk, ganz offen gestanden. Und die wahren Reformen werden bestenfalls angeteasert oder in homöopathischen Dosen gemacht. Aber niemand will sich hier offenbar mit der Wählerschaft anlegen. Und das ist genau das Grundproblem.
Ja, und wir hätten ja ein Window of Action, weil im Gegensatz zu Frankreich haben wir ja jetzt eine Konstellation, die breite Gesellschaftsschichten abdeckt. Das heißt, hier könnte man auch vielleicht für den Einzelnen schmerzhafte Reformen machen, die aber im Interesse aller sind. Und wir müssen ja alle an einem Strang ziehen. Und ja, schauen wir nach Deutschland, nicht? Also soziale Reformen wurden damals unter Schröder gemacht und Merkel dann auf der konservativen Seite hat das nicht mehr zusammengebracht. Es ist hier ganz, ganz wichtig, dass du alle im Boot hast, ja, dass hier an einem Strang gezogen wird. Deshalb jetzt, it's now the time to do.
Ja. Es ist ja auch ganz interessant, weil wenn wir jetzt Deutschland und Frankreich als Beispiele nehmen, das sind große Länder, ja, dass da etwas ein bisschen schwerfällig ist, kann man noch nachvollziehen. Aber Herr Breitz, Sie haben vorher den Vergleich gebracht, auch vom AMD-Ranking mit eigentlich gleich großen Ländern oder ähnlich großen Ländern, die Sie Schnellboote genannt haben, also die eigentlich die Möglichkeit hätten, aufgrund ihrer Größe, da schneller zu reagieren. Und das gelingt Österreich scheinbar nicht so gut wie vergleichbaren Ländern in Europa.
Das ist so. Wobei die Länder natürlich zum Teil ganz unterschiedliche Modelle haben, warum sie erfolgreich sind. Nicht die Schweiz, historisch auch begründet natürlich, aber nichtsdestotrotz zum Beispiel hier die Kantonalbesteuerung, wo also der Kanton auch tatsächlich zuständig ist, nicht nur für die Ausgaben, so wie in Österreich, sondern auch für die Einnahmen und damit natürlich ein viel mehr unter Druck auch ist, hier sparsam zu haushalten und nicht immer zum Bund gehen, Finanzausgleich und zu sagen, ich brauche mehr Geld. Und das ist genau das Thema. Man hat ja jetzt auch sehr deutlich gesehen vor einem halben Jahr, wie dann einmal bekannt geworden ist oder transparent geworden ist, wie die Verschuldung in den einzelnen Bundesländern aussieht. Und da hat man dann doch einige Aha-Erlebnisse gehabt, dass man sieht, dass also hier doch in enormem Ausmaß auch in den Bundesländern Verschuldungen existieren, die, mit denen man eigentlich in dieser Form so überhaupt nicht gerechnet hat. Und das ist natürlich insgesamt zu sehen. Und das ist natürlich auch eine Form der Strukturreform, indem man hier beispielsweise bestimmte Kompetenzen vielleicht auch in die Bundesländer zurückverlagert, andere vielleicht dort wegnimmt, das kann ja auch ein Trade-off sein, um also hier mehr Bewusstsein zu schaffen. Das ist ein Schweizer Modell. Es gibt ganz andere Länder, die wieder andere Modelle haben. Niedrigsteuerland ist Irland zum Beispiel, große internationale Konzerne, die dort ihren Sitz haben, wie Microsoft, Google etc. Und
das
natürlich dort steuern.
Auch heftig kritisiert.
Wird heftig kritisiert. Das ist natürlich eine andere Form. Nicht gesagt, dass es ein Modell für Österreich ist. Das wird ohnehin schon von Irland gemacht, nicht? Aber es gibt auch andere, wie die Dänen, die wieder andere Formen da haben, um erfolgreich zu sein. Das ist das ganze Thema Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Das sogenannte Flexicurity-System, dass also hier der Arbeitsmarkt wesentlich liberalisierter wird. Das heißt, es ist dort wesentlich leichter, Arbeitnehmer zu kündigen. Das klingt jetzt im ersten Moment dramatisch und so um Gottes Willen. Ne? Aber der Vorteil ist, die werden dann aufgefangen durch ein Sozialsystem, wo sie relativ hohe Arbeitslosenunterstützung für eine relativ kurze Zeit bekommen, die dann progressiv natürlich absinkt und damit relativ rasch wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden können, weil andere Unternehmer, die Arbeitskräfte brauchen, Leute einstellen und nicht die Angst haben müssen, die werden wir jetzt auf Ewigkeiten nicht mehr los. Und damit, also die Fluktuation ist dort wesentlich höher wie in Österreich, aber das erhöht auch wieder die Flexibilität der Arbeitnehmer, weil sich die weiterbilden, fortbilden, um einen neuen Job zu kriegen. Und das ist ein absolutes Erfolgsmodell, wenn man die Arbeitslosenzahlen etc. ansieht.
Das ist das große Themenfass Arbeitsmarkt mit all den Problemen, die auch viele andere Länder kennen. Fachkräftemangel, Personalkosten haben wir heute alles schon gestreift. Aber auch da, Herr Kober, was gibt es denn da für konkrete Maßnahmen, die uns helfen würden?
Was mir da noch wichtig ist, ja, wenn wir die Schweiz, um da wirklich mit einem konkreten Beispiel zu kommen. Ich meine, wir haben ja alle erlebt, wie das ist mit den verschiedenen Landeskrankenhäusern hier in Österreich. In der Schweiz ist das, und Harald Breit hat schon angesprochen, gibt es ja auch, der Kanton hebt ja auch eine Steuer ein und er muss sehr sorgfältig damit umgehen, wie er diese Steuer ausgibt, weil sonst wird er das nächste Mal nicht mehr gewählt. Und das war seit Jahrzehnten so in der Schweiz, wenn man ein großes Spezialprojekt gehabt hat, dann haben sich mehrere Kantone zusammengetan, um hier wirklich betriebswirtschaftlich effizient an der Grenze von diesen Kantonen ein großes Spital zu errichten. Ja? Und damit sieht man schon spieltheoretisch, wenn derjenige, der das Geld ausgibt, auch derjenige ist, der es einheben muss und dann auch vor dem Bürger stehen muss und sagt, ich habe dir das Geld aus der Tasche genommen, dann hat man natürlich einen viel sorgfältigeren Umgang mit öffentlichen Mitteln.
Das heißt, da geht es um eine Umschichtung der Verantwortlichkeiten auch.
So ist es, ja.
Also Verantwortung übernehmen für das, was man tut.
Genau.
Vor allem ausgabenseitig.
Genau.
Sie haben jetzt viele kurzfristige Maßnahmen angesprochen. Sie haben die Notwendigkeit von Strukturreformen angesprochen. Sie haben klargemacht, dass Homöopathie keine wissenschaftliche Disziplin ist und homöopathische Veränderungen hier nicht ausreichen werden.
Vielleicht in der Medizin hilfreich, aber nicht in der Wirtschaft.
Auch dort wird das eher nicht so gesehen, glaube ich.
Nicht alleine.
Gut, wie auch immer, das was wollen wir nicht aufmachen. Aber wenn ich Sie nochmal so zusammenfassend fragen darf, wenn Sie morgen an den Schalthebeln der politischen Macht sitzen würden, welche Reformmaßnahmen sind ganz dringend notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit in Österreich zu erhalten oder zu stärken?
Wir machen das im Duo. Also ja, ich glaube, im Beginn, erst ist einmal natürlich das ganze Thema Steuerbelastung. Wir haben bereits gesagt, Entlastung des Faktors Arbeit, insbesondere Lohnnebenkosten, aber auch im Bereich der Einkommensteuer, glaube ich, ein ganz wichtiger Bereich. Der zweite ganz wesentliche Bereich ist eine Pensionsreform. Da geht es um sehr, sehr viel Geld, das hier eingespart werden kann und letztendlich auch muss, auch zugunsten der nächsten Generation, weil irgendwann wird das System nicht finanzierbar. Und die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Einerseits natürlich, dass wir schauen müssen, wir haben mittlerweile doch über 400.000 Arbeitslose. Gleichzeitig suchen immer noch viele Unternehmen händeringend Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Also da ist es ein Allokationsproblem teilweise. Und auf der anderen Seite die Best Ager, also Generation 60 plus, der wird es zunehmend schwerer gemacht, im Arbeitsmarkt zu bleiben. Da brauchen wir Zuckerl und genau das Gegenteil passiert. Also der Familienlastenausgleichsfonds muss jetzt wieder mehr eingezahlt werden für Arbeitnehmer über 60. Also eigentlich völlig kontraproduktiv, was da im Moment gemacht wird.
Ja, und ich glaube auch vom Prozess her, wenn der Finanzminister sagt, also da gibt es die verschiedenen Ministerien und da müssen jetzt 10%, 20% eingespart werden. Und dann die Ministerien selbst und die Beamten, ja, die in diesem Ministerium sind, dann die Aufgabe lösen müssen, wo man denn einsparen könnte, glaube ich, wird das nicht so viel bringen, sondern muss man wirklich als Regierung eine Stelle einrichten, wo man dann objektiv hineingeht und dann jeden Verwaltungsprozess unter die Lupe nimmt, was ist notwendig für den Bürger und was ist nicht notwendig für den Bürger. Denn am Ende des Tages sollte ja das Motto sein, die Politik und der Staat ist für den Bürger da und nicht umgekehrt.
Wenn wir zu einem Abschluss dieses Gesprächs kommen, darf ich Sie noch beide bitten um Ihren ganz persönlichen Ausblick in die Zukunft zum Wirtschaftsstandort Österreich. Wir haben heute gehört, vieles läuft unrund. Sie haben auch konkrete Vorschläge gebracht, was man besser machen könnte. Jetzt haben Sie aber auch eine langjährige Berufserfahrung, was wie lange braucht, um sich zu ändern. Das heißt, wie sieht denn Ihr Blick in die Zukunft aus, Herr Breit? Ist er pessimistisch, optimistisch und was wäre denn die realistische Variante? Wo steht Österreichs Wirtschaft in 10 Jahren?
Es wird ganz darauf ankommen, wie reformbereit die österreichische Bundesregierung, vielleicht auch die Nachfolgeregierung sein wird. Im Moment ist noch hinreichend Zeit bis zur nächsten Wahl. Ich glaube, dass viele Österreicherinnen und Österreicher erwarten, dass hier endlich Reformen gemacht werden und die Hoffnung, dass diese Reformbereitschaft, wenn sie umgesetzt wird, dann auch belohnt wird. Dass viele Leute sagen, ja, das tut vielleicht weh, aber es war notwendig. Und vielleicht sollte man die Österreicherinnen und Österreicher auch so einschätzen, dass, wenn man ihnen das ausreichend erklärt, warum gewisse Dinge passieren, dass sie es am Ende des Tages auch verstehen werden und sagen, ja, es ist nicht angenehm, aber es war richtig, es war wichtig, dass wir das gemacht haben. Diese Hoffnung habe ich am Ende des Tages.
Herr Kofer, sind Sie hoffnungsvoll?
Naja, ich würde Folgendes sagen, vielleicht nicht ganz so positiv gestimmt. Best-Case-Szenario wäre, dass man uns jetzt nach mehr als 10 Jahren, wo wir immer wieder darauf hinweisen, dass wir in diese Richtung gehen, wirklich zuhört und die Dinge macht. Best-Case-Szenario. Realistisches Szenario, naja, man wurschtelt so dahin, macht die eine größere oder kleinere Maßnahme und dann wird es irgendwann halt so weit sein, dass es uns allen wahnsinnig wehtun wird. Leider neige ich eher dieser zweiten realistischen Variante zu.
Das wäre jetzt natürlich ein ganz schlechter Abschluss von dem Podcast. Deswegen bringe ich noch einen eigenen. Also Fakt ist, glaube ich, dass die Wirtschaft in Österreich und Europa wirklich vor tiefgreifenden Transformationen steht, dass da dringender Handlungsbedarf besteht. Da gibt es keinen Zweifel. Vielleicht hilft da auch ein Blick über den Tellerrand. Da gibt es den österreichischen Zukunftsforscher Klaus Kofler. Der fordert einen Wandel von reiner Krisenbewältigung, wir haben die Krisen heute angesprochen, hin zu einem regenerativen Zukunftsdesign. Was er darunter versteht, ist, er plädiert für ein Zukunftsdenken, das nicht fragt, wie es weitergeht, sondern wofür es sich lohnt, neu zu beginnen. Zukunft entsteht laut diesem Forscher dort, wo Menschen Haltung zeigen, Verantwortung übernehmen und den Mut haben, vertrautes Denken zu verlassen. Vielleicht ist das eine konstruktive Handlungsanleitung für Politiker und Unternehmer. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie bei uns waren.
Danke für die Einladung.
Danke.
Das war der Pressepodcast zum Thema Wirtschaftsstandort Österreich im Sinkflug. Was muss sich ändern? Vielen Dank fürs Zuhören.